ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Stefan Auschwart im Studio. Im Bundestagswahlkampf verspricht die CDU dauerhafte Grenzkontrollen, um so illegale Migration zu bekämpfen. Auf dem Parteitag heute in Berlin hat die Partei diesen und weitere Punkte in ihr sogenanntes Sofortprogramm aufgenommen. Im Fall einer Regierungsbeteiligung will die CDU Kontrollen zu allen Nachbarstaaten einführen. Wie schaut die Wirtschaft in der deutsch-polnischen Grenzregion auf diese Pläne? RBB-Reporter Robert Schwarz berichtet aus Frankfurt-Oder.
Schon seit 16 Monaten werden an der deutsch-polnischen Grenze stationäre Kontrollen durchgeführt. Immer wieder wurde die eigentlich vorübergehende Maßnahme von SPD-Innenministerin Faeser verlängert. Die durch die Kontrollen entstehenden Staus auf der Autobahn 12 sind schlecht für das Geschäft von Spediteur Michael Lange aus Frankfurt-Oder.
Wir haben auch einen Bereich, wo wir fahren, wo wir im Augenblick gar nicht nach Polen rüberfahren können, weil wir zu lange an der Grenze stehen.
Laut IHK Ostbrandenburg würden sich dauerhafte Kontrollen negativ für über 1500 polnische Unternehmen auswirken, die mit Brandenburger Firmen kooperieren. Auch deshalb blickt Thomas Berndt von der Unternehmervereinigung Uckermark skeptisch auf eine Einführung von dauerhaften Grenzkontrollen.
Ich befürchte, die Grenzkontrollen würden hauptsächlich erstmal Zeit kosten und für unsere Unternehmen hier ist Zeit einfach Geld. Wir wollen Probleme lösen und nicht im Auto sitzen und im Stau stehen.
Selbst Desiree Schrade, die CDU-Direktkandidatin für den Wahlkreis Oder-Spree-Frankfurt-Oder, sagt, die Kontrollen seien eine Belastung für Deutsche und Polen, die in der Grenzregion zu Hause sind.
Ich habe die CDU auch immer als Europapartei empfunden und empfinde sie auch weiterhin so. Und Grenzkontrollen können aus meiner Sicht nur so lange wie nötig bestehen, denn die Grenzstädte haben das auszutragen.
Für Schrades Konkurrenten von der SPD, den Bundestagsabgeordneten Matthias Papendick, verfehlen die Grenzkontrollen ihr eigentliches Ziel, die Bekämpfung irregulärer Migration.
Wir brauchen offene Grenzen und wir brauchen die Migrationsdebatte fachgerecht. Die Menschen aus Polen, die jetzt sozusagen zu uns kommen, sind jetzt nicht aus Polen, sondern sie sind aus Drittländern und es geht um die Außengrenzen von Europa, die geschützt werden müssen.
Dabei sehen längst nicht alle die Kontrollen kritisch, auch in der Wirtschaft. Laut Christian Lau, Klempnermeister aus Prenzlau und Sprecher der Kreishandwerkerschaft Uckermark, seien Handwerksbetriebe kaum für Aufträge im Nachbarland unterwegs. Polnische Mitarbeiter würden meist bereits in Deutschland wohnen und wären von Grenzstaus selten betroffen. Und noch ein Aspekt sei ihm wichtig.
Also ich finde Grenzkontrollen gut. Wir hatten ja die Situation schon, dass die Grenzen zur Corona-Zeit geschlossen wurden, kurzfristig. Definitiv ist auch die Diebstahlrate darunter gegangen. Da kann ich nur sagen, es wurde weniger eingebrochen.
Auch Spediteur Michael Lange aus Frankfurt-Oder ist nicht grundsätzlich gegen Grenzkontrollen. Viele seiner insgesamt 30 Mitarbeiter würden das befürworten, allerdings nur unter bestimmten Bedingungen.
Die gab es schon mal zu Corona-Zeiten, da wurden Green Lanes eingeführt, wo Lkw-Verkehr vordergründig oder ganz unkompliziert abgefertigt wurde. Es gibt Möglichkeiten, die Mittelspur zu nutzen oder ein Stück weit rechts eine Spur anzubauen, wenn man dauerhaft Grenzkontrollen durchführen will.
Schließlich gehen Verkehrsexperten davon aus, dass der Warenverkehr zwischen Deutschland und Polen in den kommenden Jahren eher zu als abnimmt. Auf der A12 bei Frankfurt-Oder fahren schon jetzt an manchen Tagen weit über 20.000 Lkw auf der Autobahn.
Der Bericht von Robert Schwarz. Die Spreewaldgurke ist eine Marke, die sogar am Flughafen verkauft wird als Souvenir aus Brandenburg. 80 Jahre lang hat sie das Unternehmen Spreewaldkonserve in Golzen produziert. Doch da gehen Ende des Jahres die Lichter aus, denn der Standort ist zu teuer. 220 Mitarbeiter sollen entlassen werden. Erhalten bleiben soll nur die zweite Anlage im benachbarten Schöneiche. Die Nachricht des Unternehmens vom vergangenen Mittwoch stößt in der Kleinstadt im Dahme-Spreewald-Kreis noch immer auf Unverständnis. RBB-Reporter Dirk Schneider berichtet.
Golzens ehrenamtliche Bürgermeisterin Andrea Schulze kann es noch immer nicht glauben. Die Nachricht, sagt sie, betreffe fast jeden der rund 2000 Einwohner.
Wir sind alle noch im Schockzustand. Ich würde mal behaupten, dass jede Golzner Familie quasi jemanden hat, der entweder persönlich betroffen ist davon oder der jemanden kennt. Welche Tragweite das insgesamt hat, das können wir noch gar nicht abschätzen.
Denn für die Konservenfabrik arbeiten auch andere Unternehmen der Region. Geschockt ist auch der Betriebsrat. Die Belegschaft wurde kalt erwischt, sagt Rebecca Rahe von der Gewerkschaft Nahrung, Genuss und Gaststätten.
Für uns kam es an wie eine Kehrtwende um 180 Grad, denn noch vor wenigen Tagen hat das Unternehmen geplant, die Produktionszeiten auszuweiten und damit ja auch die Kapazitäten auszuweiten. Und dann das, also völliges Unverständnis.
Gurkenbauer Christoph Frehn ist weniger verwundert. Die Menge an Gurken, die er bei der Spreewaldkonserve verkaufen konnte, ist schon seit Jahren rückläufig.
Wir haben auch eigentlich schon damit gerechnet, dass es wohl zu irgendwas kommen wird. Und dass es so schnell geht, hätten wir nicht gedacht. Es trifft uns schon eiskalt, aber nicht blitzeiskalt, sage ich mal. Trotzdem sind wir schockiert.
Frehn hat seinen Betrieb schon länger vielfältiger aufgestellt, um solche Ereignisse wirtschaftlich verkraften zu können. Für die 220 Mitarbeiter des Unternehmens ist die Zukunft dagegen völlig unklar. Geschäftsführer Till Alvermann will darüber am Mittwoch erstmals mit dem Betriebsrat und der Gewerkschaft sprechen.
Die genaue Zeitachse liegt in den Händen der Gesprächspartner. Wir versuchen, das möglichst schnell zu machen. Wir haben mal einen Zeithorizont von 8 Wochen angestrebt und hoffen, den einhalten zu können, um dann den Kollegen Gewissheit geben zu können.
Bürgermeisterin Andrea Schulz hat den Kampf um den Produktionsstandort Golzen noch nicht aufgegeben. Den Landkreis Dahme-Spreewald weiß sie dabei an ihrer Seite.
Der Bericht von Dirk Schneider. Im Berliner Landeshaushalt sollen im kommenden Jahr und im Jahr danach voraussichtlich jeweils mindestens rund 800 Millionen Euro eingespart werden. Das haben laut Koalitionskreisen die Koalitionsspitzen von CDU und SPD errechnet. Zuerst hatten Tagesspiegel und Berliner Morgenpost darüber berichtet. Kirsten Buchmann berichtet.
Alle Berliner Senatsverwaltungen sollen demnach sparen. Für Bildung, Wissenschaft sowie Inneres soll das Minus den Plänen zufolge allerdings geringer ausfallen als für andere Ressorts. Die einzelnen Fachverwaltungen sollen im Detail entscheiden, wie sie die Sparpläne umsetzen. Zunächst sollen etwa von Seiten der Berliner Kulturverwaltung Gespräche mit den Kultursparten und Einrichtungen geführt werden. Nach den Vorstellungen der Koalitionsspitzen sollen insgesamt auch Rücklagen aktiviert und Kredite aufgenommen werden, um die Ausgaben in den beiden kommenden Jahren zu decken. Die konkreten Zahlen stehen noch unter Vorbehalt. Der Spardruck könnte sich sogar erhöhen, denn die Koalition rechnet damit, dass die Steuerschätzung geringere Einnahmen ergeben könnte als erhofft. Bereits für dieses Jahr hatte die Koalition einen Sparkurs beschlossen. Mit einem Nachtragshaushalt entschied sie, 3 Milliarden Euro weniger auszugeben als ursprünglich geplant.
Kirsten Buchmann aus der RBB-Redaktion Landespolitik.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Häuser aus Holzüberschuss. Die entstehen zurzeit im brandenburgischen Strausberg auf dem alten Postgelände. Vor einem Jahr hat die gemeinwohlorientierte GmbH Waldwirtschafterei ihr Wohnprojekt vorgestellt, damals noch im Modell. Nun steht das erste von 16 Doppelhäusern aus Holz. Sichtlich stolz Matthias Merkle von der Waldwirtschafterei.
Es geht, man kann aus den Kiefern hier ziemlich schöne Häuser bauen, weil wir es wollen, weil wir da jeden Tag dran arbeiten, dass es uns gelingt. Das ist ja eigentlich gar nicht so viel Theorie, es ist Machen.
Nach 10 Jahren Ringen mit Behörden ging es im vergangenen Herbst endlich los mit dem Bau auf dem alten Postgelände. Das Team der Waldwirtschafterei will der Welt beweisen, dass man Häuser aus Kiefern bauen kann, die nicht nur ökologisch, sondern auch kostengünstig sind, betont Antje Borchert vom Projekt.
Neubau geht eigentlich gar nicht mehr aus ökologischen Gründen. Wohnraum wird trotzdem gebraucht, das weiß ja auch jeder. Und wir glauben schon, dass hier an diesem Ort und so, wie wir es machen, man damit schon einverstanden sein kann. Diese Kiefern hier aus dem Wald, die sind alt, die fallen demnächst sowieso um.
25 Hektar Kiefernwald gehören zum Gelände, das nun eine Handvoll Enthusiasten in ein Kultur- und Wohnquartier verwandeln. Aus dem Wasserwerk ist bereits ein Theater entstanden und aus dem Pförtnerhaus eine Gastwirtschaft. Nun werden die 16 Doppelhäuser gebaut, komplett aus Holz. Die Innovation aus Strausberg ist nicht nur, dass sie aus dem nahen Wald Häuser bauen. Der Clou ist, laut Matthias Merkle, noch ein anderer.
Ein runder Stamm muss rechteckiges Bauholz werden. Dabei fallen die ganzen Seitenteile quasi in den Müll. Aus diesen Seitenbrettern versuchen wir eben diese Häuser im Wesentlichen zu bauen.
Die Bauweise ist nicht nur innovativ, sondern konsequent ökologisch. Das gesamte Vorhaben soll mehr CO2 einlagern als verbrauchen. Jeden Tag finden die Macher von der Waldwirtschafterei etwas Neues heraus. Wo können sie Stahl einsparen? Wie kriegen sie den Fenstereinbau ohne Bauschaum hin? Und wie klappt es besser mit den selbst erfundenen Wandmodulen?
Vom Grundsatz her ist es aufgegangen. Also wir haben inzwischen jetzt nach dem ersten Bau haben wir die Produktionsweise ein klein wenig abgewandelt. Und ich bin auch sehr froh mit der Qualität der Innenwand. Ich mag das. Ich mag das und bisher mögen es auch die Menschen, die hier rein wollen.
Eine von ihnen ist Gundula Sachse. 30 Jahre lang war sie weg aus Brandenburg, hat in Hamburg ihren Lebensunterhalt verdient. Jetzt ist die ehemalige Strausbergerin zurück und kann ihren Einzug ins neue Wohnquartier kaum erwarten.
Die Verbindung zum Wald, der Geruch von Kiefern, das ist für mich Heimat. Also fühlt sich gut an und ich freue mich auf das, was kommt.
Eine bunte Mischung wird hier einziehen, jung und alt, Alleinlebende und Familien. Das 8-Millionen-Euro Bauvorhaben wird über Genossenschaftsanteile finanziert. 1.000 Euro pro Quadratmeter. Die spätere Miete soll dauerhaft günstig bleiben. So ist jedenfalls der Plan, sagt Antje Borchert von der Waldwirtschafterei.
Wir wollen im Prinzip gar kein Geld verdienen. Also wir müssen natürlich auch leben, aber wir wollen uns nicht bereichern. Wir wollen, dass es funktioniert. Und so kalkulieren wir auch die Baukosten.
Der Bau einer Doppelhaushälfte wird maximal 250.000 Euro kosten. Das ist preisgünstig. Und das erste Haus beweist, es funktioniert mit dem Kiefernholz. Matthias Merkle hofft, dass das Projekt Vorbildcharakter hat.
Ich wäre einfach froh, wenn Leute sich anstecken lassen würden davon, zu sagen, ja, wir machen das auch. Wir haben alles, was wir dafür brauchen. Wir haben das Wissen, wir haben die Materialien. Wir müssen das nur wollen.
Und jetzt wollen die Strausberger noch, dass der Innenausbau gelingt. Denn Ende Februar soll hier die erste Familie ins neue Wohnquartier auf dem alten Postgelände einziehen.
Viele Berliner Eltern wundern oder ärgern sich über die Winterferien. Zu kurz nach den Weihnachtsferien fänden die statt und wirklich sinnvoll nutzen könnten die freie Woche sowieso nur die, die in den Skiurlaub fahren. Schülerinnen und Schüler haben aber so oder so gerade frei und es gibt auch in Berlin gute Skialternativen. Einige davon stellt rbb24-Inforadio-Reporterin Jenny Barke diese Woche vor. Jeden Tag besucht sie ein Ferienprogramm. Heute versucht sie sich als Drahtseilartistin.
Ich befinde mich mit Olaf und Romy, zwei TrainerInnen vom Zirkus Zack auf dem RW-Gelände im ehemaligen Stoff- und Gerätelager im ersten Stock. Und jetzt befinden wir uns in...
Wir sind hier in der Theaterlounge.
Also ein großer, heller Raum, Spiegel an den Wänden, damit man wahrscheinlich auch seine Haltung gut sehen kann, Licht durchflutet mit Parkett. Und jetzt steht Romy neben mir und wir machen jetzt was ganz Besonderes. Ich bin noch ein bisschen aufgeregt. Eine Drahtseilnummer werde ich jetzt über den Häusern Berlins schweben.
Ja, nicht ganz, da können wir dran arbeiten, aber wir fangen jetzt erstmal auf ca. 50 cm an, da ist der Fall nicht ganz so tief.
Okay, das beruhigt mich ungemein. Bezogen jetzt auf den Drahtseilakt, warum ist der besonders beliebt, den auszuprobieren?
Na, gerade das Drahtseil ist, das ist so eine ganz alte Zirkusdisziplin, sein Gleichgewicht, seine Mitte finden. Das ist
ein ungefähr 4 Meter langer Barren mit einem Draht, der verbunden ist mit den beiden Enden und darauf Holzsessel, auf denen man wahrscheinlich am Anfang steht.
Das sind die Platten. Von da aus würde es gleich losgehen.
Dann sag mir, was ich zu tun habe.
Dein Oberkörper, der wäre jetzt relativ fest, aber deine Beine und deine Knie, die sind locker.
So, und jetzt kommen das mache ich.
Ja. Die hast du quasi neben deinen Ohren, so ein bisschen Kaktus.
Kaktus kann ich, Arme in Kaktushaltung, ja.
Du willst deinen Schwerpunkt tief bringen.
Challenge accepted.
Dann wird es jetzt einmal hier auf die Plattform gehen.
Gott. Also ich stehe jetzt ungefähr 1 Meter über dem Parkettboden. Locker bleiben.
Guckst am besten so Richtung da, wo du hin willst. Weil deine Füße, die werden gleich den Weg von selber finden.
Ich spüre jetzt mit meinem linken Fuß den großen Zeh auf dem Draht. Ich bin auf dem Seil, ich bin auf dem Seil, ich stehe nicht mehr.
Es hilft tatsächlich den meisten, wenn ich meine Hand zwischen deine Schulterblätter lege.
Kaktus. Oh, ich stehe, ich laufe. Wow, ich laufe. Bin schon auf der Mitte. Das geht ja doch ganz einfach
Mithilfe, die Hand auf dem Rücken. Ich bin drüben. Geschafft. High five. Warum ist es wichtig für Kinder, sowas zu erproben?
Dieses im Körper ankommen. Konzentration spielt da eine ganz große Rolle. Wenn du auf dem Seil bist, da kannst du nicht über irgendwas nachdenken, sondern du musst wirklich fokussiert sein.
Du hast ja, Olaf, den Zirkus mitbegründet. 2001 war das und hast eine ganze Menge Kinder hier kommen und gehen sehen. Wofür bringt Zirkus was im Alltag, im Leben?
Ja, Zirkus machen an sich ist ja sehr empowernd. Also es stärkt halt die Teilnehmenden. Wenn ich ein-, zweimal, dreimal auf der Bühne gestanden habe, gehe ich damit mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein raus. Das gibt mir Kraft, das gibt mir Stärke und die Teilnehmenden merken, du kannst eigentlich fast alles lernen.
Noch ist es hier sehr ruhig. Heute am Montag hat der Zack noch zu und macht für mich Privatprogramm. Ab morgen wird es hier voll.
Wir haben tatsächlich noch Plätze frei. Morgen früh geht's los, bei mir mit dem Drahtseil. Danach Einrad und Stelzen. Dann haben wir noch Luftakrobatik und dann geht's nochmal am Donnerstag in die Luft.
Wer jetzt in den Winterferien so spontan keine Zeit mehr hat oder keinen Platz mehr bekommt, kann am Osterprogramm teilnehmen. Clown und Zauberei oder in Brandenburg in den Sommerferien in Oderberg, wo die Kids dann zusammen in einem Art Ferienlager zusammen Zirkus machen.
Reporterin Jenny Barke war das aus dem Zirkus Zack. Mehr Infos gibt's auf dessen Internetseite. Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Stefan Oschwart.
Die nächste Ausgabe nicht verpassen. Gleich mal abonnieren und weiterempfehlen. Und einen Podcast mit etwas mehr Ballgefühl gibt es immer montags beim Hauptstadtderby. Hier widmen sich Ur-Unioner Christian Beek und Hertha-Ikone Axel Kruse jede Woche den beiden großen Fußballclubs der Hauptstadt. Überall, wo es Podcasts gibt und in der ARD-Audiothek.